Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und per Skype zugeschaltet ist unser Chefkritiker Christoph Petersen. Hallo Christoph.
Guten Morgen Sebastian.
Ja, wir befinden uns ja quasi auch hier im Quarantänezustand aufgrund von Corona. Deswegen, liebe Zuhörer, wundert euch nicht, während ich im Büro bin und halt in unserem normalen Podcast-Studio aufzeichnen kann, ist Christoph halt bei sich zu Hause. Deswegen ist da vielleicht die Tonqualität nicht ganz so herausragend, aber immer noch gut genug, dass wir podcasten können. Ja, wie geht's dir in der Quarantäne, Christoph?
Es ist jetzt der siebte Tag ohne Kino. Und ja. Ich weiß, dass da noch viele dazukommen werden und das andere drüber lachen. Aber ich glaube, das ist in den letzten 25 Jahren nicht passiert.
Ich wollte gerade sagen, jemand,
also ich glaube, das ist in den letzten 25 Jahren, ist das erste Mal, dass ich eine komplette Woche nicht im Kino war.
Ja, für jemanden, der noch in unserer Silvester-Ausgabe irgendwie erzählt hat, dass er 600 Filme im Jahr geguckt hat, da kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas schwierig für dich werden könnte.
Ja, das ist ja gar nicht, also Filme gucken, also wir gucken ja jetzt alle wahrscheinlich fast eher mehr Filme als vorher und Serien, weil wir kommen ja alle nicht raus. Ja. Das ist also, wahrscheinlich werde ich wieder auf die 600 kommen, selbst wenn kann und so noch abgesagt werden sollten. Ja. Aber von den 600 Filmen waren halt auch mehr als 400 im Kino und das wird natürlich dieses Jahr sehr, sehr schwer, ne? Natürlich sind das jetzt Probleme, die keine Rolle spielen, aber wir haben natürlich jetzt alle unsere Einschränkungen, die einen psychisch belasten und bei anderen ist es der Spaziergang und bei mir ist es Kino, was am meisten wehtut.
Der Spaziergang ins Kino.
Ja, genau, also weil Leinwandliebe ist halt ein schöner Titel, den wir uns ausgedacht haben, aber das ist halt auch was die meisten von uns tatsächlich so leben und es ist halt nicht nur Filme gucken, sondern es ist halt auch Kino gehen.
Ja, der Coronavirus hat jetzt alle Kinos irgendwie dicht gemacht. Es sind ja auch gefühlt alle Filme einfach verschoben worden. Selbst aktuelle Produktionen wie Matrix 4, was gerade gedreht wird, ist jetzt irgendwie verschoben worden und pausiert worden. Mission Impossible 7 kann nicht mehr gedreht werden. Und der aktuellste Film, der jetzt gerade verschoben wurde, ist Black Widow. Was glaubst du denn, wie lange wird sich das noch ziehen und was wird das für eine Auswirkung einfach auf die Kinoindustrie haben?
Ja, wie lange, da bin ich natürlich, also sind wir alle die Falschen. Also ja. Das sind erstmal, die Ärzte haben davon am meisten Ahnung und am Schluss entscheiden es die Politiker und keine Ahnung. Und dann es wird aber halt, spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja auch noch überhaupt nicht klar, wie es danach weitergeht. Ne? Also so ganz praktische Überlegungen, stell dir mal vor, jetzt überall bleiben die Kinos jetzt für, sagen wir mal, optimistisch gedacht, 3 Monate zu. Kann sein, dass es noch viel länger dauert, aber 3 Monate. Ja. Und jetzt werden jede Menge große Blockbuster verschoben. Was passiert dann danach? Die werden ja nicht alle gleichzeitig in der ersten Woche anlaufen. Auf der anderen Seite, so ganz praktische Probleme, stell dir mal vor, die werden ja auch nicht überall auf der Welt gleichzeitig wieder aufmachen, sondern es wird gewisse Teile geben, da fangen die an. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Amerika wären jetzt, das wird nicht passieren, aber Amerika wären jetzt die Ersten, die Kinos wieder aufmachen. So, dann werden die Verleiher sagen, ja, Amerika reicht uns aber nicht, wir warten mal, bis mindestens 60%, 70%, 80% der Kinos weltweit wieder auf sind. So, das führt aber gleichzeitig dazu, dass die Kinos, die in Amerika aufmachen, keine Zuschauer haben, weil es keine Filme gibt. Das ist jetzt gerade in China passiert, wo die ersten beiden, 2 Kinos haben testweise wieder aufgemacht. Ja. Und für 2 Kinos bringt kein Verleih einen Blockbuster raus. Ist ja logisch. Also mussten die quasi so Repertoirefilme aus den letzten paar Jahren spielen, so hauptsächlich Kinderfilme und so. Und es gab am ersten Tag keinen einzigen Zuschauer. Natürlich hat das zum großen Teil immer noch mit der Angst zu tun, die dort grassiert. Aber also sozusagen, es muss sich erstmal dieses Gleichgewicht wiederfinden zwischen Kinos, die aufmachen und Filmen, die tatsächlich rausgebracht werden und so. Das wird alles ganz merkwürdig. Und auf der anderen Seite ist halt das Ding, dass die Verleiher oder die Filme produzieren, die müssen ja auch ums Überleben kämpfen, genauso wie die Kinos. Und die überlegen sich jetzt natürlich andere Möglichkeiten. Also Universal ist da jetzt vorgeprescht und hat gesagt, okay, die zumindest jetzt Bond haben sie verschoben, aber die mittelgroßen Filme, die wir in den nächsten Monaten haben, die bringen wir einfach raus. Auch wenn wir wissen, dass die in den allermeisten Teilen der Welt überhaupt nicht ins Kino kommen können. Und überall dort, wo sie nicht ins Kino können, bringen wir sie sofort auf VOD raus.
Das ist ja jetzt schon mit The Invisible Man und sowas passiert, ne? Also da
genau, in Deutschland noch nicht, aber das wird wahrscheinlich auch passieren. Ja. Und ich habe erst gedacht, am Anfang habe ich gedacht, sie machen das jetzt einfach mit den Filmen, die ihren Kinorhythmus noch nicht fertig hatten. Also die, sagen wir mal, 2 Wochen gelaufen sind und die eigentlich noch Zuschauer gezogen hätten, wie ein Invisible Man auch. Der hat ja längst noch nicht alle Zuschauer eingesammelt, die er normalerweise gehabt hätte. So, und dann kann man sagen, den können wir aber nicht im halben Jahr quasi nochmal rausbringen und dann holt er die zweite Hälfte seiner Zuschauer. Das funktioniert nicht. Also sagen sie, okay, damit uns das jetzt nicht komplett wegbricht, machen wir das jetzt so. Aber der Verleih hat schon angekündigt, sie wollen auch die Filme, die noch nirgendwo raus sind, zum Teil nicht verschieben. Also vor allen Dingen Trolls 2, da kann man jetzt drüber lachen, wenn man sagt, so ein bunter Kinderfilm, es interessiert vielleicht viele von unseren Hörern nicht, aber das Ding ist teuer und der erste Teil hat sehr viel Geld eingespielt. Und trotzdem wollen sie den jetzt rausbringen und der wird dann überall auf VOD laufen. Und das macht den Kinobetreibern, die eh am Ende sind, gerade noch zusätzlich Angst, weil so ein bisschen jetzt auch die Furcht umgeht, dass damit neue Vertriebswege oder so eröffnet werden, die danach nicht unbedingt zurückgenommen werden, sondern dass sich eigentlich so die Art und Weise, wie wir Filme konsumieren, in Zukunft radikal und dauerhaft ändern wird, weil jetzt halt in der Krise neue Wege ausprobiert werden, die dann vielleicht nicht wieder abgeschafft werden, nur weil die Kinos aufmachen. Ja. Es wird sich, also es ist alles wie alles in der Welt. Also wenn die Fußball-EM verschoben wird und ganz ehrlich, das wäre vor 2 Monaten die größte News des Jahrhunderts gewesen. Gestern, als wir das mitbekommen haben, war das so ein Achselzucken und so, ja, toll. Und nach 3 Stunden war das selbst auf Bild.de wieder aus der Schlagzeilenbox raus. Und in Zeiten, wo die Verschiebung der fucking Fußball-Europameisterschaft keinen mehr interessiert, ist halt alles möglich, ne?
Ja, absolut richtig. Also gut, das sind natürlich auch einfach, das sieht man ja daran, dass eben Kinos geschlossen werden, dass irgendwie gefühlt alles geschlossen wird. Warum sollte Fußball weitergespielt werden? Ja, aber du hast es schon gesagt, so, ne? Also die Filmlandschaft verändert sich dadurch, dass jetzt halt alles irgendwie auf VOD verlagert wird. Und tatsächlich ja irgendwie diese Angst besteht, dass man eben danach nicht wieder zu dieser Normalität zurückkehrt. Und was meinst du denn, wie lange wird sich das, also wird das wirklich so ein dauerhaftes Ding sein, dass man denn wirklich, dass die einzelnen Verleiher dann eher auch auf diese ganzen VOD-Sachen springen, auch selbst wenn wir wieder irgendeine Art von Normalität erlangen?
Ja, also das sind ja Sachen, für die Verleiher in den letzten Jahren eh schon gekämpft haben. Die haben immer wieder Versuche unternommen, die haben sogar einige ihrer Filme geopfert und sie einfach mit kürzeren Kinoverleihfenstern in die Kinos gebracht, vor allen Dingen in den USA, obwohl sie wussten, dass sie deshalb von den größten Kinoketten boykottiert werden. Also die haben richtig auf Einnahmen im Kino verzichtet. Ich glaube, das war irgendeiner der, wie heißt das, Paranormal Activity-Teile, hat das zum Beispiel so gemacht. Die wussten, wir werden von den großen Kinos boykottiert, aber wir glauben, dass man auf VOD mehr macht. Und jetzt nutzen sie halt, was heißt nutzen? Also jeder kämpft hier ums Überleben. Und jetzt nutzen sie aber halt die Gunst dieser Krise quasi, um das voranzutreiben und zu sehen, ob sie es schaffen können. Weil das wollten sie eigentlich eh. Und wenn jetzt die Kinos irgendwann dann total am Boden liegend wieder aufmachen, dann haben sie halt nicht mehr diese Verhandlungsbasis, die sie vorher hatten. Sondern sie müssen sich dann vor allen Dingen in der ersten Zeit total freuen, wenn überhaupt Filme kommen. Weil es ist ja, klar, jetzt wird ganz viel aufgeschoben, dann haben wir einen riesigen Backlog, der dann erstmal wieder neu einsortiert werden muss. Aber es ist jetzt ja auch, die weltweiten Dreharbeiten sind ja auch eingefroren. Das heißt, es wird dann, nachdem das, was jetzt noch auf Halde liegt, dann abgespielt ist, sofort wieder ein Loch geben. Nein. Weil die Sachen nicht fertig gemacht werden. So, das heißt, es wird ja, da kümmert sich aktuell keiner drum, weil es auch nicht wichtig ist. Aber es werden diese ganzen Filme, die jetzt so für 2021, 2022 angekündigt sind, die werden ja wahrscheinlich zum größten Teil auch noch um 1 Jahr, 2 Jahre verschoben werden.
Ja, das man merkt irgendwie so, ich habe noch zum Anfang des Jahres ein Video gemacht, so 20 Blockbuster, auf die wir uns 2021 freuen können. Da kann ich wahrscheinlich schon die Hälfte davon wieder rausstreichen und für 2022 irgendwie einplanen. Also was das quasi noch alles beinhalten wird, wie da quasi die ganzen Pläne umgedreht werden, wenn man auch überlegt, was diese großen Blockbuster, Avatar 2 und 3, die sollten ja jetzt auch irgendwie mal starten und John Wick, Matrix, also es ist ja wirklich unglaublich eigentlich, wenn man sich mal vorstellt, was für Auswirkungen das auch noch auf lange Sicht haben wird, wie du ja schon sagst, ne? Also die kompletten Termine werden ja einfach alle irgendwie komplett verschoben. Fast and the Furious 9, der dieses Jahr rauskommen sollte, wurde ja einfach mal aufs nächste Jahr verschoben, wo ja eigentlich schon Fast and the Furious 10 kommen sollte. Also ist was dieses Virus auch gerade irgendwie mit der Filmlandschaft anstellt, ist ja wirklich so noch nie da gewesen, wenn wir es jetzt mal so sagen. Ne?
Ja, es ist ja nicht nur in der Filmwirtschaft noch nie da gewesen, es ist noch nirgendwo da gewesen. Ja. Also unterhalb von Krieg haben wir, glaube ich, noch nichts mitgemacht, was ähnlich einflussreich war. Ja. Deswegen, ja, also wir können natürlich jetzt auch nur spekulieren. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass Fast and Furious 10 kommt, weil das hat Vin Diesel Paul Walker versprochen. Und wenn Vin Diesel was verspricht, dann kann auch Corona da nichts ausrichten. Also das wird er schon durchsetzen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber es ist ja auch, wie schnell es ging. Also so die deutschen Verleiher haben ja noch relativ, genau wie wir eigentlich alle, im Büro genauso. Wir haben alle so, bis zu dem Tag, wo es dann wirklich nicht mehr ging, haben wir alle versucht, so zu tun, als ob alles normal wäre. Ja. Und wir haben das ja auch mitbekommen. Also wir dürfen drüber reden, dass wir die Filme gesehen haben. Wir dürfen bloß nicht sagen, wie wir sie fanden. Wir haben letzte Woche Dienstag noch Mulan gesehen, der von vielen herbeigesehnt wird und der jetzt gut und gerne erst in 6 oder 9 Monaten starten wird. Ja. Den haben wir noch gesehen und dann ein bisschen Ironie des Schicksals, kann man quasi sagen. Die letzte Vorführung, die wir beide am Donnerstag noch gesehen haben, also kurz bevor hier die ganzen Kinoschließungen angekündigt wurden, war ausgerechnet A Quiet Place 2, der ja auch in so einer postapokalyptischen Umgebung spielt. Und der wurde sogar schon eine Stunde vor Pressevorführungsbeginn verschoben.
Und sie haben ja, das haben sie uns ja direkt schon gesagt, als wir uns quasi in die Listen eingetragen haben. Ach, übrigens, der Film ist erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Und ja, es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil der Saal war halt voll und irgendwie habe ich mich gefühlt mehr bei jedem Huster erschrocken, der irgendwo im Kino zu hören war, als das, was ich gesehen habe. Das war sehr merkwürdiges Kino irgendwie. Also
das war sehr merkwürdig. Also wie gesagt, wir dürfen nicht darüber reden. Wir hätten heute die Ausgabe gewesen, die
genau heute hätten wir eigentlich über A Quiet Place 2 gesprochen. Das genau, aber verschieben wir auf unbestimmte Zeit.
Genau, mit dem Verschieben der Kinostarts werden halt auch die Sperrfristen verschoben. Das heißt, wir dürfen nichts sagen. Aber sagen wir so, man sieht ja im Trailer schon, dass der Film zumindest zeitweilig nochmal zum Anfang dieser apokalyptischen Sache zurückkehrt. Also man sieht den Day One, wo das alles losgeht im Film. Und das ist einfach, das ist die ersten 10 Minuten und dann ist das alles so total gespenstisch normal. Die sind da wie bei so einem Baseballspiel oder so. Das ist einfach so ganz stinknormaler Alltag, aber man weiß natürlich schon, was passiert. Und diese Szenen zu gucken, während den Anfängen der Corona-Krise, das war pervers. Also das war wirklich, das war so close to home, das war wirklich eine Intensität. Man hat sich total gefreut, als dann diese komischen außerirdischen Monster kamen und da alle platt gemacht haben. Weil das war dann wieder dieser Eskapismus, den man im Kino eigentlich haben will, der einen von der Realität wegbringt. Während die ersten 10 Minuten waren einfach, wo ich mir gesagt habe, ich brauche das ja nicht auf der Leinwand gucken, ich muss ja nur nach draußen gehen. Da habe ich quasi dieselbe Stimmung. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Also das war super gemacht, aber das hat keinen Spaß. Ja, so muss das nicht sein, ja genau.
Ja, da bin ich auch gespannt, wie man den Film dann aufnehmen wird, wenn er dann nach dieser ganzen Corona-Geschichte ins Kino kommt. Das wird selbst dann noch so mulmige Gefühle hinterlassen, weil man wahrscheinlich tatsächlich dann auch an einigen Stellen ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen kann.
Ja, das ist halt die Frage. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie es ausgeht. So, und dann ist ja die Frage mit Corona, wird das quasi überstanden sein? Also wenn wir jetzt im Herbst oder nächstes Jahr einen Impfstoff haben und wir sind alle geimpft und wir wissen, okay, jetzt ist das erstmal quasi für uns zumindest nicht mehr gefährlich. Dann ist das ja ein wohliger Grusel, ne? Also Horror, der der close to home ist, aber der trotzdem einen nicht jetzt gerade in dem Moment persönlich berührt, das ist ja, ja meistens der wirkungsvollste, ne? Den man schon noch wegschieben kann, der aber auch ganz nah dran ist. Wenn jetzt natürlich diese Corona-Sache langsam austrudelt und wir irgendwann sagen, jetzt sind so viele infiziert, dann können wir auch die Kinos wieder aufmachen, because wir haben es eh alle, so, who cares, ne? So, und dann kommt der in dieser Atmosphäre dann ins Kino, alter Schwede, dann haut der natürlich richtig rein.
Tja, dann ist es wirklich ein bisschen wie The Walking Dead. Wir haben alle das Virus und
tja. Es wurde heute schon, ich weiß nicht, ob es der Trailer war oder nur die Ankündigung, aber irgend so eine Billig-Filmschmiede hat jetzt schon einen Corona-Zombie-Film gedreht, so, weißt du, so ein 10.000 Dollar Billigteil mit irgendwelchen Zombies, die mit Atemschutzmasken durch die Straßen schlürfen. Vielleicht, der kommt in zwei Monaten raus, also die wollen da echt Kapital schlagen. Vielleicht haben sie auch einfach nur irgendeinen Zombie-Film genommen, den sie eh fertig hatten und haben den jetzt einfach in Corona umbenannt. Corona-Zombies heißt der, glaube ich.
Und ja, vielleicht einfach noch ein bisschen mit After Effects so Schutzmasken über die Münder gestülpt und dann war es das. Also, ja, es ist absurd auch, wie solche Firmen dann da irgendwie sofort drauf anspringen. Irgendwie jetzt, je mehr man auch irgendwie guckt, so die ganzen Artikel und Listen so, die 10 besten Filme, die ihr zu Hause gucken könnt zum Thema Viren und Pandemien in Filmen und keine Ahnung was, also
das haben wir auch gemacht.
Ist manchmal ein bisschen irritierend.
Ja, haben wir auch gemacht. Ich finde das, also wie gesagt, ich habe das auch schon in mehreren Artikeln geschrieben und dafür auch schon Kritik bekommen. Also ich finde es okay, jetzt Contagion anzubieten, also diesen Steven Soderbergh-Film, der relativ, also möglichst realitätsnah versucht, so eine Pandemie zu beschreiben. Auch wenn das im Film ist, es eine viel heftigere Krankheit, wo dann der Großteil dran krepiert. Und da geht's dann wirklich nicht mehr um Zahlenmanagement oder das Management der großen Zahlen, sondern es geht wirklich darum, dass sich niemand anstecken darf, sonst hustet man gleich Blut. Also es ist alles viel dramatischer. Und ich glaube, so wenn man jetzt nicht so perfekt mit der Situation jetzt umgehen kann, was die meisten von uns nicht können, auch wenn man vieles vielleicht behaupten, das halte ich für großen Teil für gelogen, sollte man sich den wahrscheinlich nicht angucken. Aber das finde ich noch okay, dass der zumindest angeboten wird. Also ich fand jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite sehr gut, dass RTL für Sonntag Inferno aus dem Programm genommen hat.
Ja, das stimmt, ja.
Weil zwei Sachen. Also zum einen ist es halt ein Robert Langdon, Tom Hanks Unterhaltungsfilm, bei dem du am Anfang nicht weißt, dass es um Viren geht oder dass es um eine Virenepidemie geht. Das heißt, das ist quasi ein Twist im Film. Und wenn man dann sozusagen da einfach nur Sonntagabend sich ablenken will und dann kriegt man das um die Ohren gehauen, dann finde ich das problematischer, als wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, ich gucke jetzt einen Film, der Contagion heißt, der weiß ja, worauf er sich einlässt. Ne? Das ist schon mal eine ganz andere Sache. Und dann ist es halt, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist in Inferno halt noch so, dass das jetzt keine natürliche Epidemie ist, sondern dass da quasi finstere Pläne und Mächte dahinter stecken. Und ich habe das jetzt, mein Facebook-Video-Feed ist voll mit so einem Verschwörungsscheiß. Dass Corona in Wirklichkeit irgendwie eine Biowaffe ist und keine Ahnung, was da wäre. Also die Chinesen sagen, die Amis wollen sie vergiften und die Amis sagen, die Chinesen wollen sie vergiften, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das dann, das spielt mir da zu sehr in dieses gefährliche Narrativ rein. Und dann kann man das Ding vielleicht auch mal, kann man vielleicht einfach mal später zeigen.
Ja, da muss man allgemein, finde ich, so überhaupt ein bisschen aufpassen. Da kursieren ja viele Verschwörungstheorien gerade rum. Das passt gerade alles auch nicht zu dem, was gerade irgendwie so hier abläuft. Und ja, da finde ich es auch nicht schlecht, dass sie dann sagen, okay, gut, wir nehmen Inferno raus und zeigen halt irgendwas anderes. Also am Ende will man sich jetzt einfach auch mit Filmen so ein bisschen ablenken. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel halt tatsächlich nicht, ob ich mir zwingend einen Film angucken müsste, in dem es irgendwie um Weltuntergang oder sonst irgendwas geht. Mir reicht schon, dass ich immer noch einmal pro Woche jetzt The Walking Dead gucke. Das ist mir Weltuntergang genug. Und so für meine Filme nehme ich mir dann lieber irgendwas Leichteres, Seichteres, was mich tatsächlich ein bisschen ablenkt von all dem.
Genau, und damit mit dieser Einschätzung kommen wir ja auch irgendwie ein bisschen zu diesem Podcast jetzt. Also solange jetzt wir quasi im Homeoffice feststecken, werden wir beide das, glaube ich, jetzt erstmal so zu zweit machen, weil es ein bisschen ziemlich schwierig ist für uns, Gäste einzuladen und das alles zu koordinieren und mit drei Tonspuren in drei Orten aufzunehmen. Das ist alles sehr schwierig. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde oder wie lange das jetzt war über Corona geredet und Wir wollen aber dann in den nächsten Wochen jetzt nicht ein Corona-Update machen, das kriegt ihr ja ganz toll von Herrn Drosten auf NDR, sondern wir wollen hier schon irgendwie die, soweit es geht, die Fackel der Filmkritik und des Filmjournalismus hochhalten, so dass das jetzt in den nächsten 6 Monaten nicht zusammen mit dem Kino direkt mal ausstirbt.
Genau, und wir werden uns darauf konzentrieren, halt über Filme zu sprechen, weil alles, was Serien anbelangt, das machen ja unsere Kollegen von Moviepilot mit ihrem Podcast Streamgestöber, den sie ja auch weiterhin fleißig noch irgendwie betreiben werden. Deswegen, klar, jetzt werden wir uns überschneiden, weil wir auch mal natürlich über Filme von Netflix und Amazon Prime und Co. sprechen werden, aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall weiterhin über Filme sprechen werden.
Und, genau, da sonst hättest du auch ein großes Problem mit deinem Gesprächspartner.
Weil, ja, genau.
Ich gucke zwar ab und zu mal Serien, aber ich gucke Serien immer erst, wenn sie fertig sind und dann am Stück.
Ja.
Also, und dann halt auch gerne mal Serien, die 10 oder 20 Jahre alt sind. Also dementsprechend, das ist jetzt vielleicht für so einen aktuellen Podcast. Da musst du dir dann, müsstest du die andere Gäste einladen.
Ja, genau.
Aber wir reden ja über Filme. Genau, weil ich mag Filmkritik, ich mag über Filme diskutieren und das machen wir ganz toll zusammen.
Ja,
und jetzt haben wir uns heute für gleich nach der Pause, haben wir uns den Film ausgesucht, den die meisten von euch gerade gucken, oder zumindest rein rechnerisch, weil das ist nämlich der Film, der bei Netflix gerade auf Platz 1 der meistgesehenen Filme steht. Das ist ein Film namens Spencer Confidential, also ein Action-Thriller-Blockbuster mit Mark Wahlberg von Peter Berg. Aber das machen wir gleich nach der Pause.
Wir kommen jetzt mal von Corona weg und gehen tatsächlich mal hin zu Filmen. Christoph, du hast es ja schon erwähnt, wir wollen uns natürlich hier auch wieder mehr über Filme unterhalten. Und Spencer Confidential haben wir uns dieses Mal ausgesucht. Ja, du wolltest da ein bisschen was zu erzählen.
Genau, das ist ein Film von Peter Berg, der Regisseur, der immer mal so ein bisschen als der kleinere Michael Bay bezeichnet wird, vor allen Dingen wegen seinem Battleship-Film, der so ein bisschen wie so ein Abklatsch von Transformers vielleicht wirkte. Und der hat jetzt insgesamt 5 Filme schon mit seinem Hauptdarsteller oder seinem Lieblingshauptdarsteller Mark Wahlberg gemacht. Das waren Lone Survivor, Deepwater Horizon, Boston und Mile 21 und Spencer Confidential.
Mile 22.
Und Spencer Nee, 22 sollte das Sequel werden, das nicht mehr kommt.
Echt? Bist du sicher? Weil ich hatte mir eigentlich, meine, das war Mile 22.
Wir machen das nochmal, aber ich google das jetzt.
Warte, ich habe meinen Laptop hier. Ja doch, Mile 22. Zumindest heißt es auf einem Deutschen so.
Okay, wir lassen das jetzt drin, weil das ist das erste Mal, dass in einem Gespräch über Filme du recht hast und ich nicht. Das gönne ich dir für die Nachwelt, das kannst du deinen Enkeln noch vorspielen.
Ja, ich habe den Mann besiegt, der 600 Filme guckt und einfach nur, weil ich besseres Google-Fu hatte als er, habe ich gewonnen.
Aber sollte dann Mile 21 quasi ein Prequel werden? Nein, ist auch vollkommen egal. Also der 5. Film ist jetzt Spencer Confidential. Nachdem die letzten Zusammenarbeiten von denen schon finanziell nicht so gut an den Kinokassen funktioniert haben, sondern die waren alle so semi, nicht richtig flop, aber jetzt auch nicht, dass sie damit Geld gemacht hätten, ist der jetzt quasi zu Netflix gewechselt, wo sie dann auf Nummer sicher gehen konnten. Spencer Confidential ist eine Verfilmung von einer Buchreihe, in der es um den Bostoner Privatdetektiv Spencer geht. Es gibt mehr als 40 Bücher von Robert B. Parker. Das ist so ein bisschen wie diese Tom Cruise-Geschichte. Wie heißt der denn?
Jack Reacher, ja, genau, das habe ich auch gedacht.
Diese ganze Verbindung da, wobei der konkrete Roman, der jetzt in Spencer Confidential verfilmt wird, der heißt Wonderland, und der stammt nicht von dem Originalerfinder der Bücher, sondern von dem Autor Ace Atkins, der die nach seinem Tod fortgeführt hat. Das ist also eins der Bücher aus den letzten Jahren und nicht eins der frühen.
Ja.
Und woher man das vielleicht kennen könnte, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so einer, der in deutschen Bahnhofsbuchhandlung jetzt ganz oben liegt, sondern das ist eher so in Deutschland zumindest ein bisschen unerkannter. Aber es gab tatsächlich eine 3 Staffeln einer Fernsehserie in den 80ern, von 85 bis 88 in Amerika, 65 Folgen. Und die wurde in Deutschland erst in Sat.1 zu Primetime und dann später auf Kabel 1 in diesen Krimi-Vormittagen da verheizt. Also da könnte, das war jetzt, ich habe damals immer Straßen von San Francisco und sowas gesehen, da war, und Kojak, da war in dem Line-Up war die jetzt nicht drin, aber jemand, der 3 Jahre älter oder 3 Jahre jünger als ich ist, könnte genau die dann quasi mitbekommen haben. Jetzt Spencer Confidential ist mehr so eine ich sag mal so Buddy-Action-Komödie, wie man sie in den 80ern und 90ern, wie es die da eigentlich so nach 48 Stunden und so und ein bisschen ja. Lethal Weapon, so wie es die da eigentlich wie Sand am Meer gab. Aber wie es sie jetzt halt in den letzten Jahren immer weniger gab, was auch daran liegt, dass mittlerweile halt das große Blockbuster-Kino halt Action in einem Maßstab hat, wo man das jetzt in so zwei Cops ermitteln nicht so gut reinkriegt, abgesehen von Bad Boys vielleicht. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass es zu Netflix gewandert ist, ne?
Ja,
und zum Inhalt selbst kannst du ja mal was
genau,
erzählen.
Genau, also Inhalt ganz grob zusammengefasst. Wir haben Mark Wahlberg, er spielt einen Ex-Cop namens Spencer, der quasi in den Knast wandert, weil er irgendwann mal seinen Captain ziemlich übel zusammenschlägt. Aus verschiedenen, durchaus sehr gerechtfertigten Gründen. Dennoch wandert er dafür 5 Jahre lang in den Knast und als er rauskommt, will er eigentlich Lastwagenfahrer werden und Boston verlassen. Aber genau an dem Tag, an dem er aus dem Gefängnis kommt, wird eben jener Captain, den er damals zusammengeschlagen hat, ermordet. Und es wird ein anderer Polizist dafür verantwortlich gemacht, weswegen Spencer sich jetzt auf die Fahne schreibt, diesen Fall zu lösen. Das macht er unter anderem mit seinem ehemaligen Boxtrainer, der großartig gespielt wird von Alan Arkin, und mit dessen neuen Protégé Hawk, gespielt von Winston Duke, den die meisten vielleicht aus Wir von Jordan Peele kennen könnten oder eben aus Black Panther. Und ja, wie du schon sagtest, Christoph, es ist so diese Buddy-Action-Komödie mit irgendwie Polizisten, aber ich weiß nicht, irgendwie damit, genau damit hatte ich so mein Problem. Ich fand, für Action war mir zu wenig gute Action und für so Komödie war es mir einfach, ehrlich gesagt, oftmals nicht lustig genug.
Ich muss dir auch zustimmen. Also wir können ja gleich am Anfang mal sagen, auf Filmstart selbst hat der Film 3 von 5 Sternen bekommen. Genau, in der Kritik, ja. Die wir beide nicht geschrieben haben, die hat ein freier Autor geschrieben. Und ich sage, das kann man gut vertreten, weil das jetzt in einem Genre ist, wo man wenig bekommt. Und das ist einfach so, für Leute, die jetzt einfach so oldschool denen das Neue alles zu groß, zu schnell und zu wild ist, so, die kriegen ihre Oldschool-Unterhaltung für Netflix, harmlos, tut keinem weh, kann man relativ kurzweilig gucken. Für mich war das dann aber auch zu wenig. Und ich habe jetzt mal in so einem Buchforum nachgelesen, so ein bisschen, was die Fans der Bücher sagen, und dabei kam halt ganz klar raus, die Bücher und die Serie, die alte, das ist überhaupt nicht Comedy. Also das ist so knallhartes Ermittler- Stories und die Comedy haben sie sich jetzt mehr oder weniger da reingeschoben und das merkt man auch. Also der Ton des Films ist all over the place. Also der ist überhaupt nicht einheitlich.
Absolut.
Es gibt so Rückblenden, die sind in so total ausgewaschenem Grau, wo man dann sieht, was Spencer vor seiner Inhaftierung, also als er damals den Captain zusammengeschlagen hat, die 2 oder 3 Mal im Film eingebaut werden, also die sich farblich auch völlig vom Rest unterscheiden und die sind so richtig, richtig düster. Und ich weiß nicht genau warum. Also es ist alles so ein bisschen beliebig.
Ja, ich fand, und das fand ich halt schade, weil dadurch, finde ich, ging auch so diese ganze Ermittler-Story so ein bisschen unter. Also es war, du hast ja Jack Reacher schon erwähnt, es war wirklich, es ist so ein bisschen Jack Reacher 2.0. Sobald Mark Wahlberg irgendwo hinkommt, verprügelt er einfach erstmal irgendwie Leute und er nimmt es auch irgendwie mit 3, 4, 5 Leuten gleichzeitig auf, weil uns halt einfach mal irgendwann gesagt wird, okay, der ist ein krasser Boxer gewesen, deswegen kann er sich gut verteidigen. Und das ist genau wie Tom Cruise und Jack Reacher auch, der irgendwie einfach nur Leute kaputt prügelt und danach fragt so, okay, und wer von euch war es jetzt? Und das war echt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, so die Kämpfe an sich waren schon irgendwie cool, aber für mich persönlich, wenn ich so eine Detective-Story sehen will, ich will zumindest so ein bisschen mitraten können, so, oh, könnte es der gewesen sein, könnte es der gewesen sein? Und das hatte dieser Film für mich leider überhaupt nicht.
Genau, also es deutet sich im Film so eine große Verschwörung an, hat so ein bisschen was von Chinatown fast. Also mit so einem Zusammenarbeiten von Drogendealern und Polizisten, die da irgendwie so ein Casino auf so einem Pferderennplatz oder Hunderennplatz aufbauen wollen in Boston. Aber das ist alles relativ beliebig. Also wie sie da von einem Ort zum anderen kommen, manchmal versteht man es nicht, aber dann sind sie halt woanders. Wobei du sagst gerade Jack Reacher 2.0 und 2.0 steht ja so ein bisschen so für das Digitale und Fortschrittliche. Ich würde eher sagen 0.5, weil es gibt ja die...
okay, gut.
Meine Lieblingsszene im Film ist ja die, wo Mark Wahlberg in so einen Kiosk oder Spätkauf reinstürmt und da dann in den Sicherheitsraum geht, weil er quasi die Videobänder klauen will von den Überwachungskameras. Und dann erzählt ihm der Verkäufer da, ja, die sind in der Cloud. Und weil er wollte einfach ganzen Apparat hat er aus der Wand gerissen und wollte den halt einfach mitnehmen. Und er sagte, da ist jetzt nichts drauf. Das ist alles. Wir speichern das in der Cloud. Und Mark Wahlberg sagt, ja, dann gib mir mal eine Cloud, wie manche Leute sagen, sie wollen mal ein Internet kaufen. Das fand ich an der Stelle ganz lustig. Deswegen mit digitaler.
Das ist halt so, wenn man 5 Jahre im Knast ist, dann kann man nicht wissen, was die Cloud ist.
Ich glaube, die Figur ist so angelegt, dass der das auch nicht gewusst hätte, wenn er die 5 Jahre draußen gewesen wäre.
Wahrscheinlich.
Also es ist halt der hat ja eh so alte Werte. Das ist ja so ein moderner Ritter, sage ich mal so. Ne? Mhm. Der kann halt nicht anders. Wenn irgendjemand in Not ist, also wie damals, als er seinen Cap verkloppt hat, das macht der nicht nur, weil der eine Mordermittlung unterdrückt hat, sondern auch, weil Mark Wahlberg mitbekommt, dass er seine Frau schlägt. Ja. Und so, der hat halt so, und dann, wenn er aus dem Knast kommt, dann sieht er im Fernsehen, wie ein unschuldiger Polizist quasi ermordet wurde und dem wird das jetzt alles angelastet, so ein Mord, Selbstmord, der so nicht stattgefunden hat und er kann wieder nicht anders, als da mitzumachen. Das ist schon dieses Ritterliche. Deswegen, das ist schon alles sehr, sehr oldschool, auch was die Moral und so angeht. Also das ist alles, wenn der irgendwelche Leute verkloppt, dann ist das nicht ambivalent oder so, sondern dann sagt man ja, schlag mal nochmal zu.
Genau, ja. Aber ich muss tatsächlich, was ich sagen muss, auch wenn ich, wie gesagt, so meine Probleme mit der Story und mit dem Ton hatte, ich mochte die Charaktere und ich fand gerade Mark Wahlberg hat irgendwie für mich gut so in diese Rolle von Spencer reingepasst, obwohl ich mich echt immer frage, wer kleidet Mark Wahlberg eigentlich für seine Filme? Ich habe das Gefühl, er hat in jedem Film irgendwie ein Hemd an, was einfach mal 2 Nummern für ihn zu klein ist. Und wo ich jedes Mal denke, okay, wenn du jetzt ausholst, müsste das Ding eigentlich kaputt reißen. Aber ansonsten fand ihn sehr, sehr cool. Wie du sagst, so, er ist halt wirklich so dieser so Gentleman-Ritter des alten Schlags, so der halt wirklich noch so aus purem Altruismus irgendwie anfängt, da sich um Sachen zu kümmern und auch irgendwie super tierlieb. Er hat ja dann im Film gibt's ja dann auch irgendwie noch seinen kleinen alten Hund da, um den er sich kümmert und so. Weißt du, irgendwie fand ich ihn sehr putzig einfach in dieser Rolle, so, weil er war greifbar, finde ich.
Ja, das ist ja quasi so eine vierköpfige Gruppe, die dann da zusammenarbeitet. Also wie du hast die schon genannt, die Spencer-Figur, dann sein neuer Mitbewohner, mit dem er dann in einem kleinen Zimmer zusammenschlafen muss, obwohl dieser Hawk halt auch so ein riesig muskulöser MMA-Kämpfer ist. Und die schlafen dann da wie zwei so Pfadfinder-Jungs dann in so einem kleinen Kämmerlein da in Betten, die 1 Meter auseinanderstellen. Das ist auch ganz lustig. Dann gibt's halt seinen Mentor, Alan Arkin als Henry, der ist 4-facher Oscar nominiert, einen hat er sogar gewonnen für The Dimmest Sunshine, der kann das Grantelige schon und der isst die ganze Zeit irgendwie nur Bratwürste oder so, hier wär's jetzt Knacker.
Hotdogs, ja.
Ja, aber nur die Würstchen, nicht ohne Sachen drum. Also wenn der den Kühlschrank aufmacht, hat er da irgendwie 500 Würstchen drin liegen. Und das ist super wenig, womit der arbeitet, ne? Der hat irgendwie so 2-3 Gags und die zieht er den ganzen Film durch, aber Alan Arkin kann das halt. Und dann gibt's als letztes noch diese Eliza Schlesinger, die spielt quasi Spencers Ex-Freundin, die aber nicht so voneinander loskommen. Also die sind immer nur sauer aufeinander, aber da ist so eine Anziehungskraft, dass sie dann doch wild vögeln. Und ich kannte die vorher gar nicht und ich fand aber sie fast am besten von allen. Also sie hat nicht viele Momente, aber ich habe sie danach direkt gegoogelt und die hat so 3-4 Stand-up-Comedy-Programme auf Netflix. Da macht es auch Sinn, dass sie die quasi jetzt für eine Netflix-Produktion dann mal in einer größeren Kinorolle besetzt, oder nicht Kinorolle, in einer größeren Netflix-Rolle besetzt haben. Und ich werde da jetzt in der Quarantäne hier auch mal reingucken.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also gerade ihre Sissy Davis, ich fand sie echt gut. Also da war echt sehr viel Potenzial, finde ich, auch noch drin. Da hätte man auch noch mehr aus ihr machen können, finde ich einfach. Und sie war wirklich so, da hat man gemerkt, okay, sie ist eigentlich so, leider Gottes, so ein bisschen zu sehr, finde ich, zu so einem Comic Relief irgendwie geworden. Aber sie fand ich wirklich sehr, sehr stark, ja.
Fand ich ja, aber diese, toll. es war diese anhängliche Ex-Freundin, die irgendwie so total auf die Hauptfigur steht. Aber ich habe das in der Form noch nie gesehen. Also das war, da war schon nochmal so ein Edge drin und nochmal so eine neue Idee, wie man die Rolle anlegt. Das fand ich schon stark. Und deswegen ist es auch so schade, also die Figuren, wenn die jetzt nochmal, es wird schon über Spencer Confidential 2 geredet, der wird wahrscheinlich kommen, so dieses Quartett zusammen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann auch nochmal auf der anderen Seite, die Action-Szenen sind super selten, also ich weigere mich schon fast, den Action-Film zu nennen, ja, also es ist dann immer, mich fast, den Film Komödie zu nennen, weil es sind halt nicht so wahnsinnig viele Gags drin. Ich weigere mich, ihn Actionfilm zu nennen, weil die Action-Szenen sind echt rar gesät. Und ich weigere mich, ihn Thriller zu nennen, weil spannend war dieser Film nun wirklich nicht. Also ist er irgendwie nicht so richtig und alles nur so ganz bisschen. Aber die Action-Szenen selbst waren auch nicht so richtig schlecht. Also es gibt die ganzen Filme über eigentlich nur kurze Prügeleien, wo Mark Wahlberg halt mit 3 oder 4 Leuten sich prügelt, die teilweise Macheten haben. Vor allem diese erste Schlägerei im Gefängnis, wo ihm am letzten Tag nochmal so eine Abreibung verpasst werden soll, weil Cops werden in Knästen halt schlecht behandelt. So, da ist auch so ein, ich habe den Namen vergessen, aber da ist so ein echter UFC-Fighter, mit dem er sich da prügelt. Also einer von den Schergen da ist so ein realer UFC-Fighter, der da zum ersten Mal schauspielert.
Ich hab ihn hier, Donald Cerrone.
Ja, und das ist
Anthony Cerrone.
Ja. Und das war wohl das erste Mal da am Set, dass er einen Kampf gemacht hat, der nicht echt war, also quasi ein Stuntkampf. Und er hat's wohl völlig übertrieben und hat Mark Wahlberg da wohl mehr oder weniger ehrlich verprügelt. Es ging danach dann auch auf Instagram und so noch hat er sich immer wieder entschuldigt und so. Das war halt so eine Geschichte, die so ein bisschen rumging. Und das sieht man aber auch. Also die Kämpfe sind super kurz, aber die sind schon knackig. Also ja, es ist schön handgemacht, so die in Zeiten von, wie heißt das Ding mit Keanu Reeves?
Matrix?
Nee, John Wick. In Zeiten von John Wick ist natürlich jetzt der Bar ist sehr hochgelegt mittlerweile, ne? Und da kann das hier nicht mithalten. Auch weil die halt alle so super kurz sind. Und deswegen auch nicht so was wirklich Besonderes haben. Aber sie sind kurz und knackig. So, das ist erstmal gut. Und am Schluss gibt's eine Szene, wo Mark Wahlberg mit einem Riesenlaster irgendwie in 5 geparkte Autos fährt. Und das war's.
Genau,
das
ist die größte Action-Szene.
Das ist ungefähr 20 Sekunden. Also es ist nicht eine Autoverfolgungsjagd oder so. Es ist einfach nur, er fährt mit dem Laster in 5 Autos. Und das war's. Es gibt 5 ganz kurze Prügeleien und das. Deswegen, ob das Actionfilm ist oder nicht, könnt ihr jetzt alle selber entscheiden. Und deswegen ist es einfach so schade. Es ist alles da. Die Action ist eigentlich gut gemacht. Die ist nur viel zu wenig und viel zu kurz. Die Figuren sind da. Die könnten Humor. Die haben interessante Sachen, wie sie miteinander umgehen. Und trotzdem verwendet dieser Film, der, wie lang ist der? Naja, egal, also normale Länge. Das war,
glaube ich, klassische 90 Minuten oder vielleicht auch 2 Stunden.
Irgendwas dazwischen.
111 Minuten.
Gar nicht kurz für so einen Film. 111 Minuten ist ja schon näher an 2 Stunden. Aber er benutzt halt 75-80% für den Plot, der keine Sau interessiert. Das ist völlig egal, wer da wen verschwört, also das macht keinen Spaß, die Ermittlungsarbeit da zu verfolgen. Und die setzen den, wollten da zu wenig aus dem Roman streichen, was jetzt die Handlung angeht, um dann da irgendwie Charaktermomente oder Actionmomente einzubauen. Vielleicht mussten die auch einfach nur Geld sparen, weil der Film, also der sieht halt aus wie ein Tatort mit 2 Actionszenen, ne? Und dann gibst du halt noch Mark Wahlberg 20 Millionen.
Vielleicht hätten sie einfach wirklich auch eine Serie draus machen sollen. Ich meine, aber du hast es ja schon erwähnt, Spencer Confidential 2 steht wohl schon so gut wie fest. Und ich meine, du hast es ja ganz zum Anfang gesagt, es gibt irgendwie über 40 Bücher von dem. Also vielleicht kriegen sie es ja in Teil 2 dann irgendwie mal hin, diese ganzen Charaktere irgendwie in eine gute Story zu packen.
Ja, und es ist auch so fahrlässig. Also es gibt am Anfang diese Rückblende, die ich schon erwähnt habe, wo er seinen Chef da verprügelt. Ne? Die dauert, was weiß ich, 5 Minuten oder so. Und dann kommt die eine Stunde später nochmal. Also wirklich komplett einfach dieselben 5 Minuten mit davor 2 Minuten und danach 2 Minuten extra. Und man denkt, oh, jetzt kommt noch eine Wendung, weil sozusagen die Szene, die danach noch weiter gezeigt wird, die bringt nochmal, also die lässt alles in einem anderen Licht erscheinen. Aber nö, es ist einfach exakt dasselbe nochmal. Es ist einfach, die haben dieselben 5 Minuten quasi 2-mal gezeigt. Und wenn man so fahrlässig mit seiner Zeit umgeht, ja, oder mit dem Raum, den man hat, obwohl man so viele Vorlagen hat, um da geile Charaktermomente, Humor oder Action reinzubauen und stattdessen die eh schon viel zu ausgedehnte Story, die keiner interessiert, dann nochmal irgendwie so fahrlässig zu verlängern, das ist einfach nicht gut.
Ja. Naja, wie gesagt, also ich finde, die haben echt Glück, dass sie super sympathische, tolle Schauspieler irgendwie vor der Kamera haben, die retten das extrem bei diesem Film, finde ich. Also sonst, glaube ich, hätte ich mich da in knapp 2 Stunden auch sehr viel mehr gelangweilt. Und so fand ich, war es immer halt noch irgendwie ganz nett zu sehen, was diesen komischen Menschen halt als nächstes passiert. Und genau. Ja,
auch,
also
das gilt übrigens ausgesprochen auch für Winston Duke. Ich habe mal so online geguckt. Ja. Das ist so der Schauspieler, der von in den Kritiken, also in den Fankritiken und User-Kritiken so am meisten auf den Deckel kriegt, dass der so wenig Charme hätte oder keine Ausstrahlung oder so. Aber ich finde den quasi als so ein MMA-Berg, der dann so humorlos dann da notfalls einfach Leute umhaut. Ich fand das gut.
Ich fand ihn auch gut, ja. Der war halt so ein bisschen so lakonisch, ruhig, so hat irgendwie so alles so beobachtet und war irgendwie so sein eigener Charakter. Ich fand ihn auch eigentlich ziemlich cool so. Das war so ein schönes Gegenstück zu diesem doch manchmal sehr hitzköpfigen Spencer, war er so der genau passende Gegenpol eigentlich. Also,
ja, war so ein minimalistischer Bud Spencer. So, ein
bisschen ja, genau, genau. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind wahrscheinlich beide auch so etwa bei dieser soliden Wertung von Filmstart mit 3 Sternen. Oder würdest du sogar noch irgendwie runtergehen?
Ich bin da locker drunter. Also am guten Tag,
was würdest du geben?
Am guten Tag 2 Sterne, realistisch 1,5.
Wow, okay. Na ja, gut. Na, ich würde bei 2,5, 3 tatsächlich auch bleiben. Also wie gesagt, das ist, wie du schon meintest, er ist zwar irgendwie nichts von dem, was er sein möchte, aber irgendwie hat er mich trotzdem unterhalten dafür, dass ich ihn ja jetzt auch kurzfristig gestern irgendwie erst geguckt habe. War es jetzt nicht so tragisch, ihn gesehen zu haben. Also
nee, ist auch eine Frage der Erwartungshaltung. Also wenn mein Ziel ist, die nächsten 2 Stunden totzuschlagen, kann man das gucken.
Ja,
mein Ziel ist halt, wenn ich 2 Stunden Zeit habe, dann möchte ich die so sinnvoll wie möglich mit einem guten Film füllen. Dafür ist der nicht geeignet. So, es ist halt ein Zeit-Totschlag-Film. Okay, so.
Ja.
In Corona gibt es vielleicht noch 1/2 Stern mehr, weil das jetzt genau das Richtige ist.
genau, ja. Das sind noch die alltäglichen Probleme eines Ex-Bullen, der aus dem Knast kommt. Ja, damit hätten wir Spencer Confidential durch. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Christoph.
Ja, gerne.
Tolle Corona-Gespräch.
Und wir müssen jetzt noch ein paar Wochen gemeinsam durchhalten. Und es wäre total toll, wenn wir wir kriegen ja eh viele Nachrichten, aber wenn wir noch mehr als sonst, wenn ihr uns ein bisschen helft, das Programm sinnvoll zu füllen. Nächste Woche ist das eigentlich, haben wir schon ganz gut hinbekommen, weil nächste Woche startet Disney Plus. Da werden wir über die Filme oder die Originalproduktion von Disney auf Disney Plus reden. Das sind 5 Stück. Ich kann die ja mal kurz nennen. Das ist Susi und Strolch, die Realverfilmung. Das ist Stargirl. Das ist Togo, so ein Hundeschlittenfilm mit Willem Dafoe. Das ist Timmy Flop. Das hört sich jetzt ganz doof an, ist aber von einem Oscar-Regisseur und soll verdammt gut sein. Mal sehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und der 5. Film ist Noel, so ein Weihnachtsmusical mit Anna Kendrick. So, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, die wir uns noch stellen. Sollen wir quasi gleichberechtigt jetzt da alle Filme nacheinander durchkauen? Oder gibt es einen, wo ihr sagt, macht den mal ein bisschen tiefer und den Rest erwähnt ihr halt kurz? Also ich habe schon vor, jetzt am Wochenende alle 5 zu gucken, um dann auch mit dir nächste Woche darüber reden zu können. Aber also da wären wir für Feedback sehr dankbar und dann für die Wochen darauf noch viel mehr.
Genau, also schreibt uns ruhig irgendwie in die Kommentare, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, welche Filme wir vielleicht auch einfach mal gucken sollten, die gerade aktuell irgendwie auf Netflix, auf Prime oder sonst wo irgendwie laufen, dass wir uns darüber mit euch irgendwie hier unterhalten können, weil wir wollen auf jeden Fall den Podcast weitermachen. Corona kriegt uns da nicht klein. Wir haben zum Glück Internet und Skype und alles Mögliche, damit wir hier uns trotzdem irgendwie unterhalten können, einmal die Woche. Und ja, ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Christoph. Auch wenn du jetzt nicht hier warst, aber immerhin habe ich in dieser Es war eine besondere Folge, weil ich dich berichtigen konnte und wie du schon sagtest, das ehrt diesen Tag heute ganz besonders.
Ja, das freut mich sehr, Sebastian, das freut mich sehr.
Ja, sehr gut. Ja, dann dir vielen Dank. Lass dich nicht kleinkriegen in der Quarantäne zu Hause. Ihr genau. Da draußen lasst euch auch nicht kleinkriegen. Haltet aber euch auch bitte an alles, was so irgendwie jetzt gerade irgendwie wirklich Not tut. Und ja, guckt schön fleißig Filme, schreibt uns, welche Filme wir gucken sollen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann mit Disney Plus. Bis dahin, ciao, ciao.
Bleibt gesund, bis dann, ciao.
Bleibt gesund, ciao.